Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, liebe Krienzer und Umgebung. Es ist ja nicht so weit vom Aargau weg, der Kanton Luzern, und ich bin ja fast an der Grenze, das Birbu. Da kommt nur noch ein Dorf und dann kommt schon Mosen und dann sind wir schon im Kanton Luzern aufgewachsen. Und wir reden ja fast gleich, nur dass sie das Wort Rüdig erst später in meinem Leben habe gelernt kennen von den Luzernern. Ja, das ist meine Familie, Karin und unsere drei Töchter, die inzwischen ja, erwachsen sind. Die jüngste ist 20. Und die ist eben noch daheim. Und die anderen, die kommen immer am Sonntag zu oben, so auch heute, zum Nacht, mit Anhang, manchmal auch ohne. Und das ist dann unsere Familienzeit, immer der Sonntag oben. Früher haben wir auf dem Bestand als Eltern, heute sind es Kinder, die reklamieren, wenn mal jemand von euch sagt, es geht nicht. Das ist eigentlich noch schön. Das ist mein Arbeitsort am TDS Saarau, Höhere Fachschule für Kirchen und Soziales. Die Ausbildungsstätte gibt es seit 60 Jahren. Und man kann bei uns Sozialdiakonie studieren mit Gemeindeanimation. Das ist ein staatlicher Titel, den ein Curviva hier in Luzern auch anbietet. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch schon mal gehört habt. Man kann bei uns aber auch sonst Kurs besuchen, Abendkurs, Samstagskurs zu Bibel und Lebensthema. Es hat hinten auf dem Tisch auch so ein Prospekt, wo ihr gerne dürft euch informieren, ob es etwas für euch dabei hat. Ja, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren jemand aus der Gegend gehabt, glaube noch mehr, ein bisschen Richtung Stanz, wo einmal in der Woche auf Aarau kam und zu mir ins Fach Neues Testament hineingehockt ist. So weit zu meinem Hintergrund. Ich unterrichte hier seit 25 Jahren, genau dieses Jahr, ein Jubiläum gefeiert, 25 Jahre TDS, in verschiedenen Umfang, also lange neben einer Gemeinde, die ich geleitet habe, 20-30% nur hier unterrichtet, heute sind es 80%. Jetzt bei dem Thema Entscheidungen möchte ich euch in einen Text hinein aus der Bibel. Und diesen Text, den finden wir im Philipperbrief. Und ich lese aus dem ersten Kapitel ab dem Vers 8, da ist jetzt erster Vers 9 eingeblendet. Es wird nicht eine klassische Auslegungspredigt sein, aber die Worte hier, die spielen eine wichtige Rolle bei diesem Thema und ich werde dann noch mal ein bisschen eingehender auch im Verlauf von meiner Predigt auf das eingehen. Ich lese aus dem Philipper 1 ab dem Vers 8. Ich muss vielleicht so viel noch dazu sagen. Der Paulus schreibt den Brief an eine Kirche in Philippi. Und die Situation von ihm ist ein bisschen speziell. Er ist nämlich gefangen. Er würde sie gerne besuchen, kann sie nicht besuchen. Und er schreibt quasi aus einer schwierigen Lebenssituation heraus. Und er fährt wie so oft seine Briefe nicht an mit dem Sagen, übrigens, ich bin immer noch im Gefängnis und es geht mir ganz schlecht, habt ein bisschen Mitleid mit mir. Sondern er fährt an, indem er für sie betet. Also ich nehme eigentlich den Blick von seinen eigenen Problemen weg, lenkt und sich mit den Philipper beschäftigt. Und wenn man den Brief als Ganzes liest, merkt man, wie erstaunlich fröhlich der Paulus ist. Er hockt nicht in einem Gefängnis mit Fernsehen und mit einer schönen Matratze und einem Bett. Und wo man dreimal im Tag zu essen überkommt und noch irgendeine Beschäftigung oder so, sondern römische Gefängnisse, das sind Löcher gewesen. Dunkle Löcher, dort hat man die Leute einfach drin runtergefallen. Und dann mussten sie selber schauen, wie sie zurückkommen. So, also, und da schreibt also der Paulus im ersten Kapitel, Gott ist mein Zeuge, ich sehne mich nach euch allen, wie auch Jesus Christus sich herzlich nach euch sehnt. Und jetzt kommt der Vers 9, und ich bete dafür, dass eure Liebe reicher und reicher werde an Erkenntnis, und an aller Empfindung, so dass ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr rein und tadellos seid im Blick auf den Tag Christi. Lassen wir es doch noch mal einen Moment auf uns wirken, das Gebet um wachsende Liebe, wachsende Erkenntnis und aller Empfindung. Oder Einsicht übersetzen, gewisse Übersetzungen genau, das ist aber nicht so glücklich, ich sage dann später noch warum. So dass ihr prüfen könnt. Man könnte ja auch schreiben, entscheiden könnt, worauf es ankommt, damit ihr rein und tadellos seid auf den Tag Christi. Das Wort prüfen, ich habe es gesagt, könnte man auch mit entscheiden übersetzen. Entscheiden, worauf es ankommt. Das versuchen wir ja in unserem Leben immer wieder. Das heisst, wir treffen eben ganz viele Entscheidungen. Du hast es nicht mehr, glaube ich, sogar auf eurer Homepage. Jeden Tag treffen wir 20.000 Entscheidungen. Ja, irgendwo. Hm? Und über die meisten denken wir ja nicht lange noch. Über einige aber denken wir länger noch. Wenn es um Entscheidungen geht, dann tue ich gerne unterscheiden zwischen den Entscheidungen, die so sind wie ein Spaziergang. Und zwischen den Entscheidungen, die sind wie eine Klettertour. Also bei einem Spaziergang, ja, da spaziert man halt. Und wenn es dann vielleicht auch noch ein bisschen darauf geht, ich habe im besten Fall ganz ein bisschen Muskelkater, aber das ist schnell vergessen. Wenn ich aber eine Klettertour mache, das ist einiges anspruchsvoller. Wenn ich nicht so erfahren bin mit dem, kostet mir das sehr viel Kraft und ich bin möglicherweise alleine gar nicht fähig, so einen Felsen aufzuklettern, weil mir die Erfahrung fehlt und weil ich jemanden brauche, der mich sichert, weil jemand weiss, auf es drankommt. Und so ist das auch bei Entscheidungen. Die sind unterschiedlich anspruchsvoll. Und ich möchte über die anspruchsvollen Entscheidungen heute reden. Diese fällen wir ja einfach, da haben wir ja auch gute Erfahrung schon drin. Aber bei diesen Entscheidungen, die schwierig sind, ist es wichtig zu verstehen, dass wir prüfen können, worauf es ankommt. So wie es der Paulus formuliert. Es hat in den letzten Jahren in unserem Leben als Familie zwei oder drei so Entscheidungen gegeben, die anspruchsvoller gewesen sind. Vielleicht nicht gerade so eine ganz schwierige Klettertour, aber nicht ganz harmlos. Die eine Entscheidung hat damit zu tun gehabt, dass wir nach fast 20 Jahren haben müssen, das Pfarrhaus, wo wir drin gewohnt haben, in Aarau, wo zu dieser Gemeinde gehört hat, wo ich 11 Jahre Pastor war, dass wir das haben müssen verlassen, weil das Haus sollte verkauft werden. Schönes, stattliches Pfarrhaus mitten in der Stadt Aarau. Und dann ist die grosse Frage, woher? Das ist nicht so schwierig. Irgendetwas findest du immer. Aber die schwierige Frage hat sich gestellt, sollen wir eine Wohnung mieten oder ein Haus kaufen? Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, bei dieser Zinslage, wenn du irgendwie kannst, sollst du ein Haus kaufen. Das ist eine gute Altersvorsorge. Naja, dass das nicht immer ganz aufgeht dann im Alter, habe ich dann auch herausgefunden. Aber das war eine ganz schwierige Entscheidung, weil es hat Fachleute gegeben, die gesagt haben, das geht nicht, ihr habt das Geld ja gar nicht. Und andere haben gesagt, ach, das geht schon. Man muss nur wissen, wie. Und dann sind wir so mitten drin gewesen, in dieser schwierigen Frage, auf wer los ist jetzt? Auf die sagen, das geht nicht, das Geld ist nicht da. Und die sagen, ja, ja, ein Haus gehört sowieso der Bank. Und es gibt schon Möglichkeiten, etwas mitzubringen, dass man am Schluss so ein Haus kaufen kann. So, das war für uns eine von so einer ganz schwierigen Entscheidungen gewesen, weil wir keine Erfahrung haben in dem. Nie daran gedacht haben in unserem Leben, dass wir die Entscheidung fällen müssen. Wir sind immer davon ausgegangen, wir sind und bleiben Mieter. Punkt. Eine andere Entscheidung hat etwas anderes betroffen, nämlich die Frage von der Kirchenzugehörigkeit. Nachdem ich in Aarau meine Tätigkeit als leitender Pastor in einer relativ grossen Gemeinde abgegeben habe, war für mich klar, jetzt musst du verschwinden. Jetzt musst du deinem Nachfolger Raum lassen und es ist gut, dass du dort eine gewisse Zeit lang nicht mehr auftauchst. Wir haben zuerst gemeint, das sei dann etwa ein Jahr und dann sind es 7 daraus geworden. Und dann ist die Frage wieder da gestanden. Gehen wir zurück in die Kirche, wo eigentlich auch viele Freunde von uns heute noch dort sind. Meine Frau hat es nicht gesehen. Ich schon. Okay, So manchmal ist darum eine Entscheidung schwierig, weil mehrere sich einigen müssen und sie sind sich nicht einig. Meine Frau und ich sind sich in dem Moment, wo wir die Frage aufgeworfen haben, nicht einig gewesen. So, und das ist ein bisschen schwieriger. Wer gewinnt? Wetten das oder was auch immer. Ich weiss nicht, ob einige von euch auch gerade vor schwierigen Entscheidungen stehen. Ich würde gerne fragen, ob jemand den Mut hat, zu sagen, ja doch, ich muss auch eine nicht ganz einfache Entscheidung treffen. Ist jemand so spontan und so mutig und verratet uns das? Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich habe eine schwierige Entscheidung, beruflich vielleicht? Gibt es das? Ja, bitte?
Ein Bastelprojekt?
Oh! Also da will einer eine Firma gründen, die aus einem Bastelprojekt... Was tun ihr basteln?
Steuerungen
für Heizungen. Ah, okay, also nicht einfach nur Kartonhäuschen. Steuerungen für Heizungen. Okay, sehr interessant. Das ist eine folgenschwere Entscheidung. Die fällt mir nicht über Nacht. Das bringt viel mit sich. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und ich hoffe, Sie oder du, ich weiß nicht, wie ihr da aneinander sagt, findet ein bisschen weiter Perspektive vielleicht auch heute Morgen. Das würde mich sehr freuen. Da war noch mal jemand mit einer schwierigen Entscheidung. Maria, bitte.
Ja, ich höre mich jetzt davor, die haben gerade in Pakistan in 2 Wochen.
Aha.
Und
jawohl, auf Pakistan für 2 Wochen, beruflich bedingt, soll ich das Risiko eingehen? Pakistan ist nicht ein Strand in der Toskana. Das ist mit Risiken verbunden, Sicherheitsrisiken. Ja, muss man sich überlegen. Also es gibt schwierige berufliche Entscheidungen, es gibt schwierige für junge Leute, welchen Beruf sie wollen. Ich weiss noch, wie schwer es mir gefallen ist, als 15-, 16-Jähriger, mich zu entscheiden für einen Beruf, für eine Lehre. Es ist dort um eine Lehre gegangen. Und ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich entschieden. Ich habe dann einfach das gemacht, was man mich genommen hat. Und habe gedacht, okay, ich habe dann später ja immer noch Möglichkeiten, etwas anderes zu machen. Das ist ja heute auch so, zum Glück. Aber das sind manchmal schwierige Entscheidungen. Oder wenn Leute älter werden, müssen sie sich ja irgendwann auch überlegen, wo sie und wie sie ihre letzten Lebensjahre verbringen. Behalte ich das Haus, behalte ich die Wohnung, muss ich verkleinern. Und manchmal sind wir ja dann mit einbezogen, wenn das unsere eigenen Eltern betreffen. Meine betrifft das zum Beispiel jetzt. Und die Frage ist immer, wer hat jetzt hier das letzte Wort? Die Jungen oder die Alten? Wann ist der richtige Moment? Gibt es den überhaupt? Ja, also, schwierige Entscheidungen. Und die einen sind ein bisschen schwieriger als die anderen. Jetzt, was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Also, wenn der Paulus sagt, ihr sollt prüfen, worauf es ankommt. Ja, auf was kommt es denn drauf an? Ich blende vielleicht den Text noch mal ein. Der wird uns nämlich ein bisschen Orientierung geben. Worauf kommt es denn an? Wer definiert das jetzt auch bei so Entscheidungen? Firmengründung, ja oder nein, auf Pakistan gehen, ja oder nein, eine Wohnung aufgeben, ja oder nein, ein beruflicher Wechsel, eine Ausbildung. Auf was kommt es denn da dabei überhaupt an? Was ist eigentlich eine gute Entscheidung? Auch die Gemeinde, das ist ja eine Kirche hier, FEG Kriens, die trifft viele Entscheidungen. Und ich bin überzeugt, über manche Entscheidungen diskutiere ich relativ lang. Warum? Weil er genau um die Frage ringt, auf was kommt es jetzt da eigentlich an? Um was geht es genau? Wer definiert das? Ist das noch immer festgelegt? Und wie gestaltet man eigentlich den Weg bis die Themen, wo man sagt, ich entscheide mich jetzt? Ich weiss, ich habe, glaube ich, zusammengetragen, worauf es ankommt. Wann müssen wir entscheiden? Das ist auch so eine Frage. Wann ist eigentlich die Deadline von einer Entscheidung? Das ist ja jetzt hier bei dieser Frage von der Firmengründung ja auch irgendwann. Ich kann ja dem Kollegen nicht sagen, du gib mir 2-3 Jahre. Sondern irgendwann gibt es einen Tag X. Ich selber sage, ich lasse mir immer alle Zeit, die ich habe. Es hat einen amerikanischen Präsidenten gegeben, der war nicht so beliebt, der Harry Truman. Aber bezüglich Entscheiden hat er etwas Interessantes, eine interessante Überzeugung gehabt. Er hat nämlich immer gesagt, ich entscheide erst dann, wenn ich wirklich muss. Und darum, wenn jemand von seinem Stab ihm eine Frage vorgelegt hat, die er müssen entscheiden musste, dann hat er immer zurückgefragt, wie lange habe ich Zeit? 2 Wochen, 2 Tage, 2 Stunden oder 2 Minuten? Und wenn es nicht 2 Minuten gewesen sind, dann hat er gewartet bis zur letzten Minute. Und dann erst hat er entscheidet. Und ich denke, das ist gar nicht so schlecht, weil nach reiflicher Überlegung, sagt man ja manchmal, kommt man zu einem Schluss. Nach reiflicher, also es kann eben auch etwas anreifen. Und dann kommt der Moment, wo man abdrückt. Punkt. Jetzt wird entschieden. Und dann ist ja gut, wenn man den nicht verschläft. Wie ist denn das aber, wenn wir mehrere Leute sind? Warten wir, bis es alle gleich sehen? Konsens? Oder ist Konsens Nonsens? Also Blödsinn. Wie gewisse Leute sagen. Immer warten, bis alle einverstanden sind. Ah, da wärst du 120. Und dann gibt es uns ja auch nicht mehr. Aber wer soll denn mitreden? Und wie fest sollen diese Leute mitreden? Das ist zum Beispiel eine grosse Frage, die sich manchmal in einer Gemeinde stellt. Wer soll da überhaupt mitreden? Kann man auf alle hören? Kann man auf alle warten? Oder geht das gar nicht? Welche Rolle spielt hören auf Gott? Und entscheidet dann am Schluss der Kopf oder das Gefühl, der Bauch? Kopf oder Bauchgefühl? Ich mag mich erinnern an ein Leitungsgremium, wo, ich nenne sie mal Beat und Irene, der Beat, ein ganz starker Kopfmensch. Der hat immer das Argument gesucht. Der hat immer gesagt, das ist nicht logisch für mich, hat er gesagt. Die Irene, das war genau das Gegenteil. Die hat, wenn man sie gefragt hat, warum bist du dieser Meinung? Ja, es dunkelt mir einfach. Und der Beat hat immer mit den Augen gerollt, wenn die wieder gesagt hat, es dunkelt mir einfach. Ja, was dunkelt die denn? Argument, ich brauche Argument. Und die Irene hat sich oft nicht verstanden, dass der immer Argument will. Und hat gesagt, du bist so verkopft. Tja, das sind so 2 Extrembeispiele, aber das kennen wir vielleicht auch. Die einen, die intuitiver sind und andere, die eben Listen machen mit Pro und Contra. Ja, was setzt sich denn am Schluss durch? Wer hat denn das letzte Wort? Zum Beispiel in einer Familie, wenn es um eine schwierige Entscheidung geht. Oder eben in einer Kirche. Welche Rolle spielt das Hören auf Gott? Und auch da ist wieder die Frage, Kopf oder Bauch? Also auf was hören wir denn, wenn wir auf Gott hören? Muss es irgendein Bibelvers sein, der genau das Richtige sagt? Geht das überhaupt? Darf man überhaupt so mit der Bibel umgehen für eine Entscheidung, ob ich 2 Wochen auf Pakistan gehe? Oder ist die Bibel gar nicht für so Situationen primär gedacht, eine eindeutige Antwort zu geben? Das sind alles schwierige Fragen. Wie hören wir auf Gott? Ist es am Schluss auch wieder ein Gefühl, ein Eindruck, vielleicht innerer Frieden? Ja, aber es hat noch manche Menschen über irgendeinen Blödsinn innerer Frieden. Das ist schwierig. Das ist manchmal schwierig. Wie viel Risiko darf es sein? Das ist eine gute Entscheidung. Auch die, die dahinter genannt ist, wie viel Risiko darf es sein und wo fängt der Wahnsinn an? Ich weiss nicht, ob ihr die Sendung kennt aus dem Schweizer Fernsehen «Auf und davon». Warum schauen wir eigentlich so Sendungen? Also, bin ich nicht so oft, aber hier und da. Warum eigentlich? Weil dort Leute Unglaubliches riskieren. Die gehen nämlich auf und davon. Die verkaufen alles, die lassen den Beruf zurück, die lassen ihr Haus zurück, die lassen alles zurück. Und gehen zum Beispiel wie Schönbächlers, weil sie die kennen, Schönbächlers auf Kanada in die Wildnis mit 3 oder 4 Kindern. Kleine Kinder. Und du schaust zu und bist fasziniert und denkst, der spinnt. Wo gehen denn die Kinder in die Schule? Wie wachsen die dort auf? Kommen die zurecht mit dieser verrückten Idee, hier eine eigene Blockhütte zu bauen? Denn das Haus muss zuerst gebaut werden. Und die Kinder irgendwie im Zelt, oder ich weiß auch nicht wie. Und jetzt hat es ja vor einiger Zeit, 10 Jahre danach, so eine Sendung gegeben, und dann sieht man Schönbächlers in ihrem Holzhaus. Und denen geht es gut. Eine andere Familie, die auf Australien ist oder auf Neuseeland, ich bin nicht mehr sicher, denen ist fast das Haus abgebrannt und die haben alles wieder gepackt und sind wieder heim und müssen sich jetzt hier wieder zurechtfinden. Und die sagen, wenn wir zurück könnten, wir gingen nicht mehr. Also, wie viel Risiko darf es sein und wo fängt der Wahnsinn an? Es gibt dazu ein interessantes Bild, das ich finde, das hilft noch. nämlich das von der Wasserlinie. Stellt euch ein Schiff vor, das vom Vierwaldstättersee herumfährt. Und jetzt gibt es einen Einschlag am Schiffsrumpf. Und darauf ist eine Festgesellschaft. Ob das ganz, ganz gefährlich ist oder nur bedrohlich, hängt davon ab, wo der Einschlag passiert ist. Ob über der Wasserlinie oder unter der Wasserlinie. Merkt ihr den Unterschied? Wenn das Loch überhalb der Wasserlinie ist, dann ist das zwar ein Schaden und das Schiff wird wohl schnell an Land kommen, aber vermutlich kommen alle heil an. Denn das Loch ist genug hoch. Und weil sie auf dem Vierwaldstättersee selten richtige grosse Stürme gibt mit 2 Meter hohen Wellen, so viel als ich wenigstens weiss, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass das nicht passiert. Abgesehen davon, dass auf dem Vierwaldstättersee die Schiffe ein bisschen kleiner sind. Wenn aber das, wir kennen die vielleicht die Geschichte von der Titanic, wenn das Loch unter der Wasseroberfläche ist, dann ist es eine Frage von Minuten und das Schiff ist gesunken. Und damit ist ganz viel Schaden angerichtet. Also das ist ein gutes Bild im Blick auf Entscheidungen. Also wo ist eigentlich das Risiko? Was kann mir im schlimmsten, allerschlimmsten Fall passieren? Und kann ich mit dem, wo ich mir da denke, dass es könnte im Worst Case, im schlimmsten Fall passieren, können wir mit dem leben oder können wir nicht mit dem leben? Und ist die Wahrscheinlichkeit, wie gross ist die, dass das überhaupt passiert? So, das, denke mir, hilft manchmal, ein bisschen zu fragen, was ist das für eine Entscheidung? Geht es um ein Loch unter der Wasserlinie oder geht es um eins über der Wasserlinie? Kann ich mein Leben dabei verlieren? Oder nur Geld? Also nur. Ja, nur. Wo ist das Risiko und wie gross ist es? Ist zum Beispiel genau bei dieser Frage ja tatsächlich eine Frage. Reden wir hier von über oder unter der Wasserlinie. Und dann ist ja immer eine grosse Frage, wer hat denn das letzte Wort? Läuft das so wie bei einem Häuptling, der quasi sagt, das Volk macht jetzt das, der macht dieses, also wo im Grunde genommen relativ hierarchisch sagt, so läuft es. Wie ist das in einer Firma, wie ist das in der Schweizer Demokratie, wir kennen sie ihnen nicht so. Die Deutschen, meine Frau kommt von Deutschland und ich arbeite viel mit Deutschen zusammen, die sind viel, wie soll ich sagen, der Chef hat dort viel mehr Befugnis. Der entscheidet mehr über irgendwelche Leute hinweg. Wir machen immer noch einen Meinungsbildungsprozess, wir haben dafür ein paar Monate länger, aber am Schluss sind im besten Fall ein bisschen mehr Leute einverstanden. Im besten Fall. Also, wir kommen aus einem ganz anderen System, wenn es um Entscheidungen geht. Wir wollen mitreden. So wie dort das Glarus mit Hand erheben, ich bin im Fall dagegen. Und die Stimme wird dann zählt, wenn ich dagegen bin. Also, und so gibt es eben auch Organisationen oder Familien oder auch Kirchengemeinden, die ein bisschen eher so funktionieren und andere ein bisschen mehr so. Was ist denn besser? Das ist vielleicht gar nicht so einfach, das zu beantworten. Will man Schweizer sagen, sagen wir sofort, das sei besser. Ein Afrikaner würde sagen, warum eigentlich? Es hat auch Vorteile. Wenn ich nicht jede Entscheidung auch noch mitverantworten muss, sondern sie einfach akzeptieren und dann mitgehen. Der Häuptling oder das Familienoberhaupt hat gesprochen. So, und in diese Frage hinein kommt jetzt die Bibel. Und sie gibt uns Orientierung. Zum Beispiel, indem sie verschiedene Wörter benutzt. Da gibt es im Hebräer 5 das eine Wort, wo der Autor, wir wissen ja nicht genau, wer der Autor ist, wo er sagt, reife Menschen, die haben eine Gabe oder sollten fähig werden, zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Ich lese der Abschnitt aus Hebräer 5, Vers 13, muss es aber zuerst auch noch finden. Da. Da sagt er, wir sollen nicht Menschen sein, die sich dauernd von Milch ernähren, also wie kleine Kinder, die den Shoppen brauchen, wo unerfahren sind in der Lehre von der Gerechtigkeit, weil wir unmündig sind. Und dann kommt der Vers 14, und das wäre nämlich der richtige. Die feste Nahrung kommt Erwachsenen zu. Also die brauchen nicht mehr ihrem Glauben, den Schoppen. Denen also, die durch Übung ihrer Sinne, sie geschärft haben, ihre Sinne, zur Unterscheidung von Gut und Böse. Er sagt im Grunde genommen, ein wachsender Mensch, ein reifer Mensch, wird fähiger, besser einzuschätzen, was richtig ist und was falsch ist. Und da braucht die Bibel ein ganz bestimmtes Wort, das Diakrino. Es gibt noch ein anderes Wort, das oft im Zusammenhang mit dem Willen von Gott und mit Entscheidungen, die man treffen muss, verwendet wird. Das ist ein anderes Wort und das heisst nicht unterscheiden, sondern es heisst prüfen. Das gleiche Wort, wie wir ja in unserem Philippertext haben. Prüfen und beurteilen, was richtig ist. Da heisst zum Beispiel im Epheserbrief, ich nehme nur diese Stelle und dann gehen wir nachher zurück zum Philipperbrief. Seid nicht unverständig, sondern begreift, und jetzt kommt da eigentlich das Wort prüft. Prüft, was der Wille des Herrn ist. Und das Wort kommt vom Handel. Also wenn ich auf dem Markt bin und ich will ein Esel verkaufen und es kommt einer und gibt mir Silbertaler und ich bin nicht ganz sicher, ob die echt sind, denn ich will ja meinen Esel auch nicht für irgendwie 50 Grappen verkaufen. Und dann gibt es einen Münzprüfer auf dem Markt, der schaut die Münze an, erwägt sie, ob der Silberwert stimmt und er beißt möglicherweise drauf, um zu schauen, ob es mit dem Metall stimmt. Der durchschaut, ob die Münze echt ist oder falsch. Und dann, für das wird das Wort gebraucht, Dokimazo, prüfen, den Münzprüfer. Da will die einen reinlegen oder nein, dem kannst du schon vertrauen. Das ist schon gut. So, und da sagt also die Bibel, wenn du musst entscheiden, dann musst du prüfen. Prüfen. Ist das ein guter Weg? Steht Gott da dahinter? Kann ich so weitergehen? Und da hilft jetzt unser Text uns ganz viel. Denn da geht es auch ums Prüfen, worauf es ankommt. Und bei dem Prüfen gibt der Paulus uns ein paar Stichworte. Und ich hoffe, denen von euch, die jetzt eine Entscheidung treffen müssen, eine schwierigere, dass es bei euch beim einen oder anderen Klick macht. Also da das Prüfen. Man muss es prüfen. Wie denn? Auf was kannst du schauen, wenn du entscheiden musst? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen schreibt der Paulus, ich bete. Ich bete um Klarheit. Ich bete, um dass am Schluss ein Verhalten bei euch eine Entscheidung herauskommt, die von Liebe geprägt ist. Also ein gutes, förderliches Verhalten. Das ist die geistliche Dimension von einer Entscheidung. Du betest. Weil du weißt, dass die Antwort nicht so einfach ist. Meine Frau sagt nein, mein Sohn sagt ja, Großmutter sagt ja, ist doch gleich. Was soll ich denn? Dann kann ich zu Gott gehen und sagen, Herr, führ du mich, leit jetzt mein Entscheiden und gib mir Erkenntnis. Erkenntnis ist ein kognitiver Begriff. Also das heisst, da geht es um den Verstand. Dein und mein Verstand ist nicht ein Betriebsunfall. Also wenn manchmal Leute sagen, auch Christen, du bist so verkopft in deinem Glauben, dann tönt das, wie wenn der Kopf nicht sein sollte. Unser Verstand ist ein Geschenk von Gott. Er kann irren, aber unsere Gefühle können auch irren. Also wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Gott hat uns und will uns Erkenntnis geben. Er betet da der Paulus um Erkenntnis und das bedeutet eben, um richtig zu verstehen, um was es jetzt geht. Aber, und dann kommt etwas ganz Interessantes, nicht nur Erkenntnis, sondern auch Empfindung. Die Zürcher Bibel, die ich sonst mit ihr arbeite, die übersetzt hier mit Einsicht und das ist unglücklich. Eigentlich geht es um Gefühl, um Erfahrungen, um Gefühl und um Empfindungen. Die Menge Bibel übersetzt mit Feingefühl. Das finde ich interessant. Merkt ihr, was da zusammenkommt? Geist, Kopf und Bauch. Denn das, was hier mit Wahrnehmung oder Feingefühl beschrieben ist, ist eigentlich etwas Emotionales. Da geht es nicht um Argumente, sondern um einen Eindruck vielleicht, eine Empfindung, eine Intuition. Oder man sagt, in der Entscheidungstheorie redet man dann von Bauchgefühl. Entscheiden Sie eher mit dem Kopf oder nach dem Bauchgefühl? Und dann gibt es die einen, die das sagen und die anderen das. Nun, ich glaube, Gott denkt sich so, dass alles zum Zug kommt. Der Geist Gottes, dein Kopf und auch deine Empfindung. Also, dass du dem traust, in dir in. Man kann sich das so vorstellen. Man weiss heute, dass unsere Gefühle, das sollte das Gehirn sein, dass unsere Gefühle nicht da unten sind, im Fall, im Bauch. Man sagt zwar Bauchgefühl, aber da unten könnt ihr aufmachen, ihr findet doch kein Gefühl. Gefühle sind in unserem Gehirn. Aber sie sind in einer anderen Region vom Gehirn. Man weiss, dass es einen Teil gibt im Gehirn, und der ist eher da vorne, der ist eher kognitiv. Also wenn der Paulus redet von Erkenntnis, dann meint er eher eben den Verstand, das Nachdenken, das Reflektieren. Wenn er von Empfindung redet, redet er von einer anderen Gehirnregion, aber es ist immer noch im Gehirn. Und da spricht er jetzt von Empfindung oder von Feingefühl. Und er sagt, ich bete, dass Gott euch erfüllt mit den richtigen Gedanken, das gut und sachlich abzuwägen, und dass ihr aber auch eurem Gefühl und der Intuition traut. Was ist eigentlich das hier, Empfindung? Man weiss heute, dass die Erfahrungen, das Bauchgefühl, Erfahrungen sind aus der Vergangenheit, die ich tief abgespeichert habe, nicht mehr bewusst aufholen kann. Und wo wir aber jetzt, wenn in einer Situation bei einer Art eine Intuition geben, ob das gefährlich ist oder nicht gefährlich ist. Ist eine abgespeicherte Erfahrung, wo ich aber nicht mehr genau sagen kann, ich weiss genau, warum das die rothaarige Person mir unsympathisch ist. Und vielleicht erst nach 2-3 Wochen kommt mir in den Sinn, warum, dass ich nämlich eine ganz mühsame Lehrerin hatte, die ganz ähnlich aussieht. Und jetzt stehe ich wieder vor so einer Person, die kann überhaupt nichts für ihre Haarfarbe. Es kann auch eine blonde sein oder eine schwarze, spielt gar keine Rolle. Oder eine graue. Aber wenn sie mich an jemanden erinnert, wo ich ganz mühsam empfunden habe, dann habe ich einige Schwierigkeiten, mich auf die Person einzulassen. Das ist Empfindung. Aber es kann sein, dass die Empfindung positiv ist. Ja, es lohnt sich, ein Risiko eingehen. Es lohnt sich, Gott zu trauen. Das haben wir daheim als Familie so oft erlebt und es ist gut rausgekommen. Und dann ist man eher, hat man ein gutes Bauchgefühl. Also merkt ihr, Geist, Verstand und ich sage dem einfach mal Gefühl. Ich bewundere die Bibel einmal mehr, dass sie etwas herausfindet, das jetzt die Hirnforschung also nach 2000 Jahren auch langsam benennen kann. Und der Paulus als einer, der nicht geschult ist in dem, beschreibt das. Es sollte zusammenkommen. Lass es zusammenkommen. Also, ich komme zur Schlussfolgerung und sage, was heisst denn das? Was heisst das? Was ist die Backmischung von einer guten Entscheidung? Das ist eigentlich wie beim Backen. Oder ich habe also ein paar Sachen mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr auch Brot macht daheim. Manchmal mache ich Brot daheim, einfach weil so ein richtig gutes Brot mit nicht so viel Luft, wie es manchmal bei den Läden drin hat, ist einfach etwas wert. Und du weißt ja dann etwa, was du brauchst. Wasser, Hefe, Mehl, ziemlich wichtig bei Brot. Aber man kann ja nicht sagen, das eine sei wichtiger als das andere. Es ist ja alles sehr wichtig. Und dann fehlt jetzt noch etwas. Was würdet ihr noch rein tun? Sehr gut, Salz. Also, es gibt ja Länder, die machen das nicht, aber das finden wir nicht so lustig. Wir tun Salz rein. So, und jetzt könnt ihr euch noch eine Schüssel vorstellen, die ich jetzt nicht dabei habe. Das kommt alles in eine Schüssel. Lasst uns zuerst über die Schüssel reden. Die Schüssel besteht darin, dass ich offen bin und frei bin. Die Ignatius von Loyola, das war ein Jesuit, der Gründer des Jesuitenordens. Und er hat gesagt, wenn du eine Entscheidung triffst, ist wie die rauskommt gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass du frei bist, bevor du entscheidest. Also, dass du dich lösest von dem, was du unter keinen Umständen willst oder von dem, was du unbedingt willst. Ich behaupte, dass wir in 80% der Fälle, wo wir sagen, ich muss eine Entscheidung treffen, dass das gar nicht stimmt, sondern dass wir sie eigentlich schon getroffen haben. Wir suchen nur noch die Argumente dafür oder dagegen. Wir suchen nur noch die Argumente. Aber in uns drinnen, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wissen wir genau, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und viele Diskussionen, auch in einer Kirchengemeinde oder Konflikt, ist eigentlich von dem, man sagt, ja, wir fragen jetzt noch nach dem Willen von Gott, aber im Grunde genommen suchst du nur nach dem Bibelwort, das dir recht gibt. Das, was du schon immer gedacht hast. Und Ignatius sagt, wird frei. Und er braucht ein schönes Bild, dass er sagt, wenn Römer 12 heisst, gib dein Leben als Opfer auf einen Altar von Gott, dann ist das nichts anderes als die Antwort darauf, dass Jesus sein Leben hingegeben hat für uns. Sich nicht zurückgehalten hat. Auch in Gethsemane noch mal gesagt hat, ich lasse los. Es soll so rauskommen, wie du willst. Und bei Entscheidungen ist das der allerschwierigste Schritt überhaupt. Frei zu werden. Alles andere ergibt sich dann schon. Aber das ist der schwierigste, zu sagen, ich bin da von dir, Gott, und ich erlaube dir, dass es da rauskommt, wie du willst. Ich lasse wirklich los. Ich gebe dir meine Vorbehalt und ich gebe dir aber auch mit, ich will unbedingt, dass es so rauskommt. Ich lasse los. Ich gebe es frei. Das ist die Schüssel. Und wenn die nicht ist, dann kannst du, ja, da gibt es eine Sauerei einfach. Freiheit. Wo es um die Frage gegangen ist, ob wir wieder zurück in die Gemeinde gehen, sind meine Frau ist nicht frei gewesen. Und ich auch nicht. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir diskutieren jetzt gar nicht gross über die Geschichte, sondern jedes von uns versucht, vor Gott frei zu werden. Loszulassen, was ich will oder was ich nicht will. Wir haben uns, weil wir Zeit hatten, ein paar Wochen Zeit gelassen, nicht mehr über das Thema geredet. Und dann irgendwann haben wir gesagt, du, wollen wir es wieder mal probieren, über das zu reden. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Meine Frau sagt, du, eigentlich, ich bin voll dafür inzwischen. Ich weiss nicht, was mit mir passiert ist. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt noch lustig. Mir kommt es eigentlich auch nicht mehr so drauf an. Es muss nicht sein. Und dann sind wir wie beide frei gewesen, zu sagen, okay, jetzt können wir uns überlegen, was könnte sinnvoll sein. Jetzt können wir zum Verstand gehen. Was spricht dafür? Örtlich, Beziehungen, die wir haben und so weiter und so fort. Aber wir sind frei. So, das ist eine zweite Zutat. Jetzt kommt in die Schüssel rein. Mau. Der Verstand, wo es geht. Ja, warum nicht eine Liste machen? Pro und Contra. Das abwägen. Aber merke dir, wenn du das in einer Freiheit machst, hast du nicht Angst vor irgendwelchen Argumenten. Sonst hast du Angst vor gewissen Argumenten. Erkenntnis. Der Paulus redet von Erkenntnis. Ja, Liste machen. In aller Freiheit abwägen. Ist das vernünftig? Pakistan? Gute Frage. Und dann, wie ist die Erfahrung? Das ist jetzt das Feingefühl, die Wahrnehmung, das Emotionale, wo man auch Bauchgefühl nennen oder Erfahrungsgedächtnis. Ja, Gott hat uns Erfahrungen machen und andere auch. Und die Einschätzung, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, die auch ein bisschen emotional sein kann, wo nicht immer muss ein Argument dafür auch noch obendrauf gesetzt werden. Der Paulus redet auch von dem. Traut nicht nur im Verstand. Denke vielleicht an Sprüch 3, was heisst, verlass dich nicht nur auf deinen Verstand, verlass dich auf den Herrn. Und der Herr kann in deinen Gedanken reden, aber auch in deiner Intuition. Man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Das heisst, der Kopfmensch und der Bauchmensch, die tun einander gut. Die tun einander sehr gut. Die sollten sich eigentlich heiraten. Die haben dann zwar ein paar Konflikte in ihrer Ehe, aber eigentlich tun die sich gut. Die brauchen einander. Und dann, das Reden von Gott ist auch nochmal so eine, dann schon dritte Zutat. Ich nehme jetzt das Wasser dafür. Das Lesen der Bibel sagen, Herr, form mein Denken, form mein Fühlen durch dein Wort. Und da gibt es ja auch noch das Flüstern vom Heiligen Geist. Ein Impuls, wo irgendwie plötzlich Klarheit da ist. Man kann das schwer erklären, das ist ein Geheimnis, aber manchmal passiert genau das und man merkt, vor allem, wenn man vorher irgendwo auch nicht ganz weitergekommen ist, jetzt geht es da durch. Und es ist schön, wenn man das erfährt. Und dann am Schluss mitmachen. Ein Problem, das wir haben mit Entscheiden, ist, dass wir meinen, wir müssen auch unsere persönlichen Lebensentscheidungen ganz allein treffen. Und das ist eine Lüge. Gemeinschaft ist dazu da auch, um den Einzelnen in seinen Fragen zu begleiten. Und das heisst nicht, dass die anderen mir sagen können, ob ich auf Pakistan soll oder die Firma gründen soll. Nicht die anderen können das für mich sagen, ich muss das entscheiden. Aber es ist gut, auf ein paar Freunde zu hören, die nicht sowieso wollen, dass ich gehe oder nicht gehe. Oder machen oder nicht machen. Sondern die einfach hinhören, sagen, ja, das spricht dafür, das spricht dagegen. Hast du dir auch noch überlegt, das? Also wo vielleicht ein paar gute Rückfragen stellen. Man nennt das ein sogenanntes Clearness-Komitee. Also ein kleines Komitee von 2-3 Leuten, wo ich auf sie höre und ich versuche, Klarheit zu bekommen. Und schaut, wenn das zusammenkommt, die verschiedenen Zutaten, dann haben wir am Schluss, wir können es ja dann noch zusammen essen, ein Brot. Und jetzt sagen wir, wo hier innen das Wasser ist und wo das Maul ist. Ja, man sieht ein bisschen etwas und dass es nicht ganz trocken ist, merkt man auch. Wo ist die Hefe? Es ist in eine Entscheidung übergegangen. Und du kannst es nicht auseinandernehmen. Und du merkst aber, ob der hier gebacken hat, alles gedacht hat. Und so ist das bei deiner Entscheidung. Man wird merken, ob du an alles gedacht hast. Oder ob du gedacht hast, mein Kopf lenkt, mein Bauch lenkt, ein Bibelfers lenkt, was der andere sagt, lenkt. Nein. Gott fügt die Dinge zusammen. Sie gehören zusammen. Also, tu sie auch zusammen in deiner Entscheidung. So, also, jetzt hören wir aber auf. Und ich möchte dir einfach Mut machen, für deine Entscheidung den Weg zu gehen. Vor Gott gut nachdenken. Die Empfindung nicht einfach auszublenden. Dann gehört das nur ein Gefühl. Gefühle sind nicht falscher als gewisse Verstandesüberlegungen. Sie können richtig sein. Sie sind fehlerhaft. Darum braucht eins immer das Korrektiv auch vom anderen. Und schaut, wenn wir so würden, unsere privaten Entscheidungen nicht immer allein treffen, sondern im Hören auf ein paar Vertrauensmenschen. Ich bin überzeugt, dass wir weniger Entscheidungen würden später bereuen. Das heisst nicht, dass wir keine falschen Entscheidungen mehr treffen. Das heisst es nicht. Aber wir wissen dann, was ich sehen konnte im Vornherein. Was ich konnte. Ich habe es durchdenkt. Ich habe es durchgespielt. Ich habe gut hingelassen. Und jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt glaube ich, dass Gott mich aber auch führt. Weiterführt. Dass es einen Weg gibt. Auch wenn das nicht eine optimale Entscheidung war im Nachhinein. Ich möchte beten für deine Entscheidung. Du hast jetzt vielleicht etwas ganz Bestimmtes gedacht, da und dir. An eine Situation, die dich betrifft. Bitte geh nachher nicht auf den Mann zu, oder auf Pakistan geht oder nicht. Wenn er mit euch über das reden will, dann kann er das aber nicht mehr, müsst ihr nicht auf das ansprechen oder dort hinten er mit der Firma. Wir haben unsere eigenen Entscheidungen. Lass uns mit denen vor Gott kommen. Und sagen, himmlischer Vater, wir beten und bitten in diesen schwierigen Lebensentscheidungen, dass du drin Raum nimmst. Dass du den Verstand erleuchtest. Dass du das Gefühl ordnest. Und dass du es schenkst, dass wir prüfen können. Auf was es ankommt. Was dich ehrt. Was recht ist in deinen Augen. Gib uns die Freiheit, uns wirklich zu sagen und zu zeigen, wo es durchgehen könnte. Das bitte ich für jede Frau und jeden Mann in diesem Raum, der vor grösseren Entscheidungen steht. Danke für die Zusage, dass du uns leitest und führst und nicht im Stich lässt, wenn wir ernsthaft nach deinem Willen fragen. Danke, ganz herzlich dafür, Herr Jesus Christus. Amen.